Ja, vielen Dank für den Anstoß, der hier auch aus dieser Runde gekommen ist, für das Thema heute Abend, Mentoring, Begleitung. Wir wollen mal reinhören, Matthäus-Evangelium, so eine Spannung, Anfang, Matthäus 4, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und am Ende des Evangeliums heißt es, Kapitel 28, Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Aber wir schauen nochmal auf das Video zurück. Ich weiß nicht, was für euch so die Knackpunktszene gewesen ist. Ich denke, es kam vor allem auf diese Stelle drauf an, wo der Name gelüftet wurde, als sie an dieser Bushaltestelle stand und überlegte, vielleicht nochmal die Gelegenheit zu nutzen, woanders einen kleinen Trip zu machen. Und dann auf einmal diese Stimme da war. Die Stimme, lass dich nicht vom Wege abbringen, die Stimme der Mutter. Es gibt solche inneren Stimmen von Vätern und Müttern, auf die hören wir gut. Da halten wir uns dran, die geben uns auch Halt und Orientierung. Und diese Stimmen sind gefragt wie noch nie. Wir erleben derzeit einen Boom rund um das Thema Mentoring, Coaching, Begleitung. Hat viele Ursachen. Ein Punkt ist die Zunahme der Wissensökonomie. Man sagt, wir leben seit 90er Jahren im Zeitalter der Wissensökonomie. Das heißt, das ist vor allem nach Zeitalter der Agrarindustrie bis zum Mittelalter, dann des industriellen Zeitalters, jetzt ein Zeitalter angebrochen ist, wo man vor allem mit seinem Verstand sein Geld verdient und sein Brot erwirbt. Wissen als Einnahmequelle für die Zukunft. Daneben ein anderes Problem, das Problem der schier unbegrenzten Möglichkeiten, die dann allerdings auch wieder nach Orientierung verlangen. Den German Way of Life gibt es eigentlich nicht mehr. Kann man mal schauen, wo selbstverständlich am Sonntag die Thüringer Klöße auf den Tisch kommen. Da gibt es längst schon Konkurrenz mit Pizza Italiana, Chinesisch, Griechisch, Döner, Sushi. Und es geht weiter in allen anderen Lebensbereichen. Auch beim Bauen, beim Wohnen, beim Urlaub, beim Hobby, bei der Kunst. Es gibt eine Vielfalt und der Mensch ist fast hilflos, wie man sich orientieren soll. Und was macht der Mensch, der hilflos ist? Schaut erstmal beim Nachbarn, was macht denn der? Ach, der kauft bei IKEA ein, das ist doch schick und in, mache ich auch. Das hat die Werbeindustrie auch so mit der Zeit erkannt, dass es gar nicht so sehr um die Fakten geht bei vielen Menschen, sondern die große Masse doch eher in sein will oder dazugehören will und dem Trend folgt. Und dass das ist, was sich dann auch vermarkten lässt. Der andere Pferdefuß der schier unbegrenzten Möglichkeiten ist auch, was junge Leute recht bald spüren und merken, die absolute Wahlfreiheit, die suggeriert wird, ist eine Illusion. Das stimmt gar nicht. Du kannst gar nicht jeden Beruf wählen, den du gern haben möchtest. Du musst die Leistung haben, du musst das Geld haben, du musst die Beziehung haben oder die Geduld haben oder andere Kategorien erfüllen. Außerdem macht sie auch eine große Skepsis breit gegenüber allen althergebrachten Institutionen und Traditionen, sei es Parteien, Kirchen, Verbände. Selbst der ADAC verprasst die Gelder. Man weiß gar nicht mehr, woran man sich eigentlich noch orientieren und halten kann. Und trotzdem muss man sich entscheiden, und das meistens schnell. Für viel Orientierungszeit ist gar nicht Gelegenheit. In einer Marktwirtschaft, die sehr schnelllebig ist, ist die sofortige Entscheidung gefragt. Hinzu kommt noch ein weiterer Umstand, der in einer pluralistischen Gesellschaft von Bedeutung ist. Man fragt nach gestandenen Persönlichkeiten, die einmal über hochgradige emotionale Kompetenz verlangen und dann auch kommunikative Kompetenzen. Management-Handbücher sagen, 70% Führungskompetenz ist die Persönlichkeit. Nur 30% machen Wissen und Berufserfahrung aus. Deshalb heißt die Zauberformel für Halt und Orientierung in der Postmoderne Authentizität. Menschen sehen dreimal hin. Was denkt einer? Was sagt einer? Wie handelt er schließlich? Und wenn die drei Dinge zusammenpassen, dann hat man vielleicht ein Vorbild vor sich, dem man trauen kann, wo man sagt, da könnte ich mir was abgucken. Und genau diese Entwicklung ist nicht nur in der Gesellschaft, ist auch in der Kirche zu sehen. Neben die Betreuungskirche tritt mehr und mehr die mündigen Laien, die sich im Zeitalter der Wissensökonomie auch selbstständig machen, kundig machen, sich fortbilden und sich nicht von der Kanzel vorbeten lassen wollen, was man zu glauben hat. Das leuchtet vielen nicht ein, sondern man sucht selber Orientierung für den Alltag. Orientierung, die tragfähig ist, die belastbar ist und die einen befähigt, anhand fester Werte durch den Dschungel der Wahlmöglichkeiten zu navigieren. Glaube muss mir helfen, mich zu orientieren und die richtige Wahl zu treffen. Und wenn ich mit meinem Boot der unbegrenzten Möglichkeiten auf den Riffen der Realität oder der Grenzen in mir selber oder der Grenzen der Gesellschaft gestrandet bin, dann muss der Glaube mich wieder aufrichten, trösten, mich wieder neu auf einen anderen Weg bringen. Nicht nur im Management, auch in der Kirche sucht der Mensch von heute nicht Fachidioten, sondern Persönlichkeiten, wo jetzt nicht nur Denken, Reden und Handeln, sondern auch noch eine authentische Frömmigkeit dazukommen, das Ganze eine Einheit bildet. All diese Trends der Zeit färben also auf die Kirche ab und deshalb wollen die Menschen den Christen in die Karten schauen können, um sich zu überzeugen. Und dazu reicht nicht, den Platz unter der Kanzel einfach wahrzunehmen, sondern man sucht sich persönliche Gesprächspartner, um ein persönliches und vor allem auch ein ehrliches Gespräch mit authentischen Vertretern von Kirche zu haben oder mit Vorbildern, mit Persönlichkeiten. Trend der Zeit trifft die Kirche eigentlich gar nicht so auf dem falschen Fuß. Eigentlich sind wir da als Kirche ja vorbereitet drauf, weil neben dieser Großveranstaltung Gottesdienst gab es ja immer schon auch diese andere Standbein der Kirche, die Seelsorge. Jesus mit Nikodemus, Jesus mit der Frau am Brunnen in Samarien, persönliche Gespräche. Jesus lebt eine ganz persönliche, kommunitäre Gemeinschaft. Ach ja, da war der Predigtext. Das war das Evangelium von heute Morgen. Okay, aber müssen wir jetzt nicht. Aber wir hatten das letzten Sonntag gerade gehabt, diesen Text, und da gibt es nicht so viele, aber ein paar Stellen, wo man mal so ein bisschen durchblicken kann, wie auch Jesus mit seinen Jüngern eine ganz persönliche Gemeinschaft hatte, die nicht so sehr nach außen dringt. Aber an manchen Stellen ahnt man, dass da ganz viel Dynamik drin gesteckt hat, wenn Jesus mit seinen Jüngern alleine war und das ausgewertet wurde, was nach außen hin passiert ist. Ja, also eine intensive Gemeinschaft, wo Geld geteilt wurde, Mahlzeiten, Tagesgeschäfte, Gebete, die Jünger zugerüstet worden sind. Und dann hat es ja auch fortgesetzt, eine Urgemeinde, die Apostel, die dann mit persönlichen Beziehungen Schüler um sich gesammelt haben. Paulus hatte da immer Einzelne, Silas, Timotheus, Titus, Multiplikatoren im Grunde, die geformt wurden in der Nachfolge des Apostels. Auch später diese klösterliche Einrichtung, auch wenn Kloster manchmal auch richtige Großbetriebe geworden sind, steckt dahinter diese Urform, dass es da einen Vater gibt, hebräisch der Abba, das ist aus dem Lateinischen dann der Abt entwickelt, der Abt also der Vater und dann der Sohn ein persönliches Grundverhältnis, ein Begleiter und man geht gemeinsam einen Weg im Glauben. Luther hat das selbst dann auch so erleben können mit seinem Augustinerspiritual Staupitz, der ihn begleitet hat, der ihm mehr war als Spiritual, der auch ein Freund war, der ihn auch geistlich in seinem Anliegen mit begleitet hat, bis dann irgendwann auch der Schnitt gekommen ist und Luther aus dem Kloster, aus dem Katholizismus ausgebrochen ist oder rausgeschmissen wurde. Aber diese Verbindung beider blieb ganz rührend auch darüber hinaus bestehen. Und das hat Luther auch selber fortgesetzt, als er dann im Kloster wohnte. 40 bis 60 Personen, die jeden Tag bei ihm am Tisch mit hineinschauen durften, mit Anteil nehmen an seinem Alltagsleben bis hinein in seine Dialoge mit der Katharina, was man sich gegenseitig so in den Kopf geworfen hat. So ist das Leben und daran durften auch die Studenten teilhaben. Und da ließen sich nun weitere Beispiele aus der Kirchengeschichte nun endlos anführen, die verdeutlichen, dieser heutige Trend trifft die Kirche eigentlich nicht unvorbereitet. Das gab es immer schon. Aber das gilt es als Herausforderung heute nochmal ganz neu anzunehmen und wahrzunehmen, dass Menschen von heute in der Gemeinde authentische Begleiter, Mentoren für ihr Leben erwarten. Und das nicht nur rein geistlich, sondern wirklich ganzheitlich für Leib, Seele, Geist. Wozu ist dann Mentoring gut? Einmal gibt es Menschen, die sagen sich, ich brauche jemanden, der mich charakterlich weiterbringt, wo ich mit einem anderen gemeinsam an meinem Charakter feile, damit ich mich selber annehmen kann oder an meinen Schwächen arbeiten kann. Bei dem Gabenseminar, was hier im Lutherhaus immer wieder mal angeboten wird, geht es zum Beispiel darum, seine Persönlichkeit kennenzulernen. Der eine Test, wo man einfach nur einordnet, bin ich eher intro- oder extrovertiert, bin ich eher sach- oder personenorientiert. Es gibt dann andere Analysen mit dem Enneagramm, die dann deutlich machen, es gibt auch Entwicklungspotenziale, wenn einer zum Beispiel ein ausgesprochener Machtmensch ist, der aggressive Grundtyp in Rot, der ist eingeladen, vom Glauben her sich entwickeln zu lassen, von Rache und Vergeltungsdrang als bestimmende Handlungsmuster hin zu Erbarmen und Gnade zu kommen. Prozesse der Verhaltensänderung, die allerdings ein richtiges Vorhaben sind, das braucht Zeit. Am besten faltet ihr alle mal die Hände und schaut mal, wie ist das? Welcher Daumen guckt nach oben bei euch? Bei wem ist es der linke? Bei mir zum Beispiel. Oh ja, ist doch die Hälfte. Wenn man jetzt mal vertauscht und den rechten nach oben nimmt oder bei den anderen andersrum, mal das mal macht, wie fühlt sich das an? Ungewohnt. Jetzt mal die Frage, wie lange würde das wohl dauern, bis es nicht mehr ungewohnt ist, bis man das Gefühl hat, ach, jetzt ist mir die andere Form vertrauter, wenn ich heute anfangen würde, immer anders die Hände zu falten. Wie lange brauche ich? Verhaltensforscher sagen, die Hälfte der Lebenszeit in Monaten ausgedrückt, also ich meine es von mir aus, wenn einer 50 Jahre alt ist, brauche er über 2 Jahre, um zu einem Gebetsform zu kommen, wo das dann nachher nicht mehr ungewohnt ist. Also Verhaltensänderung braucht Zeit, aber nicht nur Zeit, sondern braucht auch Begleitung. Hier kann die Aufgabe für einen Mentor liegen. Der Leiter einer Jugendkirche, der sich mit dem Thema Mentoring viel befasst hat, berichtet von so einer Entwicklung, schreibt, eine Mentorin aus unserer Gemeinde wurde von einer jungen Frau, geht hier in Marburg, eine Teenie-Kirche, wurde um Mentoring gebeten. Es stellte sich aber heraus, dass die junge Frau kein Mentoring, sondern Freundschaft suchte. Sie hat in ihrem Leben sehr viele Zurückweisungen erfahren und die Mentorin ahnte, warum andere Menschen sich zum Rückzug genötigt fühlten. Sie ist stark vereinnahmend, fordernd, hat wenig Gespür für Grenzen der Mitmenschen. Die Mentorin ist unschlüssig, ob sie sich darauf einlässt. Eigentlich möchte sie Menschen fördern und ihre Persönlichkeitsentwicklung voranbringen. Das scheint hier nicht sehr erfolgsversprechend zu sein. Nach langem Überlegen sieht sie aber doch ihre Aufgabe in diesem Prozess. Sie möchte der Frau eine neue, heilende Beziehungserfahrung vermitteln, die ihr bisherige Erfahrung relativiert. Sie gibt ihr eine Zusage auf Zeit und dass es in erster Linie Gott ist, der sie auf Dauer begleiten wird. Was die Mentorin in diesem Zusammenhang verstanden hat, war, dass sie etwas sehr Zentrales anbieten konnte, die Beziehung. Um sich vor Abhängigkeit zu schützen, allerdings auch eine Grenze gesetzt hat, um zu sagen, transparent zu machen, die Beziehung ist eigentlich hingedacht auf Gott. Aber das muss man auch spüren und dazu sind erstmal auch Menschen nötig, um diese Liebe Gottes erfahrbar werden zu lassen. Mentoring, ganz wichtig in so einem Prozess der Charakterbildung. Wo kann das noch von Bedeutung sein? In Beruf und Familie. Christen suchen Kollegen und Vorbilder, die ihnen zeigen, wie man sich in der heutigen Wirtschaft etabliert und trotzdem sein Christsein nicht an der Garderobe abgeben muss. Christliche Führungskongresse oder Treffen christlicher Geschäftsleute versuchen hier dem Bedarf entgegenzukommen. Am 3. November ist hier im Hotel zum Bären wieder Geschäftsleute treffen. Ein anderer sensibler Bereich außer dem Beruf ist die Familie. Es schmerzt zu sehen, dass sich die Angst, sich zu binden, das Ja-Wort zu wagen, vor den Gemeinden nicht Halt macht. Und die Gründe sind natürlich auf der Hand, dass es Beispiele gibt, die einen auch zur Vorsicht mahnen. Deshalb mein Aufruf, sucht euch Vorbilder, macht euch auf den Weg, um den Ängsten aktiv entgegenzugehen. Als Silke und ich uns kennenlernten und sie wieder mal nach Halle kamen, das lief über mehrere Jahre immer, gegenseitig so eine Studentenbeziehung hier, da spürten wir das auch, diese Unsicherheit, sag mal, die Frage, ist es überhaupt der richtige Partner, passt man überhaupt zusammen? Und dann auch die Frage selbst, wenn das jetzt alles so gut und stimmig ist, wie wird es mal werden, wenn der Beruf und Kirche und Schule an der Persönlichkeit zerren und ziehen und man dann nicht mehr derselbe ist wie jetzt, wird man da noch klarkommen? Man hat Fragen, Unsicherheiten, aber was hilft's? Wir haben uns dann aufgemacht und einfach gesagt, die, die ihre Türen geöffnet haben, da sind wir hin, haben sie besucht und gefragt, gefragt, gefragt. Wie ist das? Wie schafft ihr das? Was hilft euch dabei? Was sind die Grenzen, die ihr gesetzt habt? Einfach sich dem zu stellen und dann schließlich auch das Vertrauen zu haben, hier gibt es gute Beispiele, die Mut machen. Mentoren also im Bereich Beruf, Familie, die hier ganz wichtig sind, weil sie authentisch mir zeigen, nicht in irgendwelchen Ratgebern und Büchern, sondern dass in persönlichen Begegnungen auch zusammen so etwas wächst von, ja, ich glaube, das kann unser Weg sein. Mentoring natürlich vor allem nun im Bereich des Glaubens. Unser Glaube braucht authentische Vorbilder, Berater, Begleiter. Und das wird sich so auch weiterentwickeln. Klassisch spricht man natürlich vom Seelsorger. Jeder Christ hat seinen Seelsorger. Eine gute Tradition ist ein bisschen in der Kirche inzwischen verstaubt worden. Man hat das wieder neu entdeckt, weil man den Bedarf ja auch sieht von der Gesellschaft her, dass viele sagen, der Gottesdienst alleine erreicht viele Menschen nicht. Hat man dem Ganzen einen neuen Label, einen neuen Namen gegeben, nennt sich jetzt dann geistlicher Begleiter und haben auch einen Oberkirchenrat für Gottesdienstfragen, gerade hier in Jena, der macht sich sehr stark, dass jedes Jahr von der EKM 10 Leute ausgebildet werden in Bayern für die geistliche Begleitung. Pfarrer oder Ehrenamtliche, die geschult werden, einzelne Menschen ihren Lebens- und Glaubensfragen ganz persönlich über eine bestimmte Zeit zu begleiten. Ich habe auch diese Ausbildung mitgemacht und das ist ganz interessant, wo man sich einfach einstellt auf den Menschen von heute, der nicht nur einfach sich in die Kirchenbank setzt, sondern der sagt, ich brauche jemanden, der mir persönlich Rede und Antwort steht. Die Frage, wie kommen da so Beziehungen zustande? Soll man es ja jemand vermitteln lassen? Klar, jetzt haben wir inzwischen eine lange Liste schon, eine EKM hier von geistlichen Begleitern, da kann man auch mal raufgucken, wer wohnt in der Nähe. Aber die Schwestern, die da auch tiefe Erfahrungen haben oder die Brüder vom Petersberg in Halle, die da auch mit dabei sind, sagen, es ist eigentlich eher so wie die Quelle, die sich ihren Weg bis zum Fluss durch den Bach selber sucht. Und so ist es auch in der Persönlichkeit, dass man einfach das Gefühl hat, hier habe ich mit jemandem geredet und man spürt, könnte jemand sein. Ich hatte Gemeindefreizeit gehabt, da ging es um Thema Gottesdienst, da hatte ich einfach, war schon ein bisschen kritisch gewesen, weil wir keinen Referenten gefunden haben und dann hatte ich dann doch aus Erfurt einen gefunden, wo jemand sagte, ach, Gottesdienst kennt er sich aus, den könnt ihr ruhig einladen. Der hat uns dann so über die neue Agenda dann auch referiert und dann waren viele Pausen und in Pausengesprächen sind wir spazieren gegangen, haben uns unterhalten und war ein stiller, zurückhaltender Mensch und dann irgendwann, als dann so ein Pfarramt dann so richtig drin war, meine erste Stelle bekommen hat, dachte ich, jetzt bräuchte ich richtig mal so einen Begleiter, eigentlich auf den Festen auch und auf der Überlegung, wer könnte das sein, kam mir auf einmal dieser Mann in Erinnerung, dachte ich, irgendwie hatte der irgendwas. Der hat zwar über Gottesdienst gesprochen, aber irgendwie hat er was ausgestrahlt und dann habe ich ihn kontaktiert und da stellte sich heraus, er war der geistliche Begleiter für die Kommunität Casteller Ring, die eine Zeit lang hier in Erfurt im Augustinerkloster war. Also ein Mann, der wirklich auf diesem Gebiet geschult war, der aber so zurückhaltend an diesem Wochenende nur aufgetreten war. Und trotzdem spürte man innerlich, da ist jemand, da ist Vertrauen da. Also da muss jeder selber schauen, das sind so die fruchtbarsten Kontakte, die entstehen, wenn ich einfach so einen inneren Drang habe. Oder ich habe eine Frau vor Augen, die sich taufen ließ in einer Gemeinde, einer alten Gemeinde, die, wo ich fragte, warum wollen sie sich taufen lassen? Mit Kirche, Glaube haben sie eigentlich gar nicht so viel zu tun bisher. So. Ich habe so eine Frau erlebt und die strahlt was aus. Und wenn man sie jetzt, ist sie schon 10, 12 Jahre im Glauben, wie sie sich jetzt auch geistlich immerhin zu dieser Frau mehr entwickelt, auch zu einer Seelsorgerin, zu einer Frau der Stille, des Gebetes. Ja, also selbst dem zu folgen, was innerlich angelegt ist. Letztlich möchte ich noch auf eine Art von Begleitung hinweisen, außer dem Glauben, meinem eigenen Glaubensleben, jetzt noch eine besondere Dimension von Glaubensleben, die Praxis, wo es um die Begleitung und Förderung von Menschen in der Gemeinde geht. Der Jugendpastor, den ich vorhin schon zitiert habe, Tobias Feix, hat auch ein Buch über Mentoring geschrieben, schreibt über ein Problem in vielen Gemeinden. Ein Problem vieler Mitarbeiter darin ist, dass sie sich manchmal in ihrer Gemeinde alleingelassen fühlen. Die Gemeinde zeigt nur begrenztes Interesse und die Mitarbeiter arbeiten alle so vor sich hin. Dazu kommt, dass die Mitarbeiter sehr viel geben, an Zeit, Geld, Engagement und geistlicher Kraft, selbst aber manchmal zu kurz kommen. Um diese Dinge zu verhindern und abzufangen, haben wir Mentoren für Mitarbeiter eingebaut, die sich circa monatlich mit den Mitarbeitern treffen, über ihre Arbeit sprechen, was gelingt, was nicht. Es werden Ziele vereinbart, die Gemeindeleitung wird informiert, welche Unterstützung gebraucht wird, gezielt wird nach Fortbildung gesucht und eine Vernetzung mit anderen Mitarbeitern aus demselben Dienstbereich der eigenen Gemeinde oder anderer Gemeinden gesucht, damit man einen Austausch hat, eine gegenseitige Inspiration mit anderen, die ähnliche Dienste tun. Zitat Ende. Soweit dieser Tipp. Ich war auch vor 2 Wochen unterwegs, für unsere Gemeinde mal Gemeindeberater zu fragen. Einer, der in Frankfurt eine große Gemeinde aufgebaut hat und wo ich ihm das so schilderte, dass wir jetzt auch im Lutherhaus die nächsten Monate erstmal so einen Schwerpunkt legen wollen auf Konsolidierung, Mitarbeiterstrukturen zu festigen. Und ich frage, was da hilfreich ist, wo er erstmal nur sich zurücklehnt und sagte, ich habe selber große Fehler gemacht, immer nur neue Mitarbeiter gesucht, berufen, kurz geschult und dann alleingelassen. Und so sind uns über die Jahre viele sehr gute Leute verloren gegangen, weil sie sich von der Gemeinde wieder abgewandt haben. Mitarbeiter müssen dauerhaft begleitet werden, das ist sein Fazit. Und später in seiner Gemeinde wurde es dann durch eine vollzeitliche Geschäftsführerin, die angestellt wurde, die inzwischen ein Mentoring-Netz aufgebaut hat für alle Mitarbeiter dort in der Gemeinde, so halbwegs, die haben noch mehr Ehrenamtliche als wir hier. Und da ein Netz aufzubauen, wo jeder jemanden hat, der so einmal im Monat mit ihm ein Gespräch führt. Und Kern dieses Netzes sind auch hauptsächlich Ehrenamtliche, die sich langsam aus dem aktiven Gemeindedienst zurückziehen und die sich dann für ihren Bereich, sei es Musik oder Kinderbetreuung oder Technik, auf die Gewinnung, Begleitung, Betreuung von Mitarbeitern spezialisieren. Ein wichtiger Bereich, auch da jemanden zu finden, den man selber für sein eigenes Engagement findet als ein Begleiter oder wenn ich selbst schon aktiv bin, auch immer zu schauen, wo kann ich andere mit hineinnehmen. Ein Mentor, ein persönlicher Begleiter, der mir halt Vorbildorientierung gibt oder wo ich für andere das sein kann. Was von beiden ist wichtiger? Ich denke, es muss wie bei einem Baum sein. Ein Baum hat Wurzeln, ein Baum sollte optimalerweise aber auch Früchte tragen. Für eine reife Glaubensentwicklung ist wichtig, dass beides zusammenkommt und dass wir selber in unserem Leben auch so eine Spannung haben, dass wir nach beiden Seiten hin gefordert werden. Fangen wir mit den Wurzeln mal an und fragen uns mal, was sind unsere Väter und Mütter im Glauben gewesen, die für uns da waren, die unseren Lebens- und Glaubensansichten geprägt haben. Was waren das für Menschen? Ich denke, es waren sicher einmal Menschen, die für uns Zeit gehabt haben, die einfach da waren. Dann Menschen, die sich haben in die Karten gucken lassen, wo man nicht im sauberen Wohnzimmer gesessen hat, sondern am Küchentisch Platz nehmen konnte. Es werden wohl auch Menschen mit Begeisterung gewesen sein, die durchaus ihre Eigenheiten hatten, aber deren Begeisterung auch übergesprungen ist auf uns. Und dann die Frage, sind wir bereit, Früchte zu bringen, abzugeben, zu sagen, wie Paulus, ich habe immer so 1 bis 3 Menschen um mich aus der Gemeinde, denen ich für meinen Kompetenzbereich ein Begleiter sein kann, der Erfahrungen weitergibt, andere motiviert, ausbildet, einfach begleitet, zuhört. Auch wenn man noch am Anfang ist, denke ich, auch da kann man schon Beziehungen zu Jugendlichen aufbauen, die man einfach mitnimmt auf dem Wege. Wir erleben das gerade bei den Teamern, die in der Konfirmandenarbeit mitmachen, das ist da so ein ganz großer Fokus, wo die Teenies aufschauen, einfach zu, nicht zum alten Pfarrer, sondern zu diesem jungen Menschen, der diesen Weg authentisch geht. Also auch da kann ich schon weitergeben von dem, was ich empfangen habe. Und ich noch mal eine Frau zu Wort kommen lassen aus Marburg, aus dieser Teenie-Kirche, die ihren Prozess so erlebt hat. Wie ist es ihr ergangen beim Begleitetwerden? Sie sagt, mir fehlte eine 38-jährige Frau, die in der Teenie-Arbeit sich engagierte. Mir fehlte so gut wie alles, was mich für, zu einer kompetenten Leiterin ausgestattet hätte. Eine gefestigte, starke Persönlichkeit, Wissen, Erfahrung, ein Glaube, der ansteckend ist. In meinem Mentor lernte ich die Tätigkeit eines Begleiters schätzen. Dazu gehörten viele Gespräche, die mein Vertrauen zum Mentor, aber auch zu anderen Menschen und zu Gott und zu meiner eigenen Persönlichkeit neu gefestigt und gestärkt haben. Er hat sich sehr viel Zeit genommen. Er hatte eigentlich immer Zeit, war immer für mich da, wenn irgendein Problem auftauchte, egal ob geistlich oder seelisch, und es tauchten viele auf. Im praktischen Bereich konnte ich zuerst einmal zusehen, wie man mit Kids umgeht, Stunden vorbereitet, gestaltet. Es gab Zeiten, wo ich ohne Ermutigung aufgegeben hätte. Ich hielt mich für völlig unfähig und habe oft an mir, meinen Gaben, gezweifelt. Meine Einstellung ist sicher noch nicht optimal, aber kein Vergleich zum Anfang. Mir ist noch nie in meinem Leben ein Mensch begegnet, der so viel Zeit und Energie in Menschen investiert hat wie mein Mentor. Aber nicht nur das, er glaubt an die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter, schult, stärkt, ermutigt, tröstet sie, gibt seinen Schäfchen auch praktische Anleitungen. Und immer mal wieder hatten auch Kritik und Korrektur ihren Platz, was sehr schmerzlich war in dem Moment, aber auch hilfreich und wichtig. Ich möchte jeden ermutigen, der nicht da stehen bleiben will, wo er steht, dafür zu beten, dass Gott ihm einen Menschen zeigt, der ihm Freund und Mentor sein kann. Dieses Votum mal von der Martina. Doch so wie mit den Früchten ist es nun aber auch mit den Wurzeln. Wir bleiben ein Leben lang Lernende, auch im Alter noch. Und es gibt immer wieder Kapitel im Leben, die aufgeschlagen werden. Da steht man nur erschrocken davor, wird blass und bringt kein Wort heraus. Oder wir haben das Gefühl, wir treten auf der Stelle mit unserem Leben, im Glauben, unserem Beruf, in der Ehe, in der Erziehung. Und dann haben wir drei Möglichkeiten. Wir können sagen, müssen halt abwarten, bis die Durststrecke vorbei ist und auf einen Zufall hoffen. Oder wir beten und hoffen auf Gottes Eingreifen. Oder wir beten, aber werden parallel auch selber aktiv und suchen uns einen Mentor, der uns in dieser Lebenslage jetzt begleitet, der einen Anstoß gibt, Mut macht, Schritte zu gehen, nicht nur stehen zu bleiben. Wie kann der erste Schritt jetzt aus der Krise sein? Wie kann er aussehen? Ja, liebe Geschwister, Mentoring nicht nur eine Modeerscheinung in der Gesellschaft, sondern durchaus eine gesunde Existenzweise auch eines geistlich wachen Christen. Einmal stehe ich in einer lebendigen Beziehung zu einem erfahrenen Christen, der mir hilft, an den Baustellen meines Lebens und Glaubens zu arbeiten. Und andererseits stehe ich in einer lebendigen Beziehung zu anderen Menschen oder Christen, denen ich ein Vorbild bin, denen ich zuhöre, aber auch mitteile von dem, was mir geschenkt wurde. Vielleicht ist der heutige Tag so ein Anstoß zu einer Entscheidung, sofern das noch nicht gefallen ist, zu sagen, ich suche mir einen Seelsorger, einen Mentor für meinen Glauben. Oder ich mache mich auf den Weg und bin nämlich reich beschenkt und will das auch gern weitergeben und will selber Mentor für andere werden in Sachen des Lebens, des Glaubens oder des Dienstes in der Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.